Fortsetzung.tv präsentiert. Das serielle Quartett.
Das Jahr neigt sich dem Ende und wir haben uns hier auch wieder zusammengefunden. Eigentlich haben wir uns gar nicht zusammengefunden, es ist nur so eine Floskel, weil wie immer sitzen wir in drei verschiedenen Städten diesmal, glaube ich, und in drei verschiedenen Ländern. Zwei Leute sitzen in Wien, aber jetzt noch nicht mal im gleichen Zimmer, nämlich der Harry und der Hannes. Hallo.
Hallo.
Grüß euch.
Und der Jens sitzt alleine in seinem voll ausgebauten Digitalstudio im Keller in Warschau, denke ich mal.
Ja, nur kalter Keller, ja.
Genau, und ich sitze in meinem kalten Großstadt-Apartment über den Dächern von Düsseldorf, mein Name Markus. Ja, wir konnten uns eigentlich, um hier jetzt gleich mal die Wahrheit zu sagen, dieses Jahr nicht so recht einigen, wie wir vorgehen sollen. Die letzten Jahre haben wir, glaube ich, einfach immer jeder ein, zwei neue Serien vorgestellt, die im Laufe des Jahres besonders gefallen haben. Das wolltet ihr diesmal nicht. Ihr wolltet lieber die großen Themen des Lebens, des Universums und des ganzen Restes noch ansprechen. Auf die letzten Tage des Jahres 2016.
Genau.
Was haben wir denn da für Themen? Oder wer möchte denn anfangen? Das fängt ja schon wieder gut an.
Wobei, man muss ja sagen, vielleicht gibt dass es im Jahr 2016, kommt man vor, gar nicht so große Themen gegeben hat, wie es vielleicht in den Jahren zuvor war. Weil so 2011, 12, 13, wo dieser Video-on-Demand-Trend, also dass Netflix, Amazon und Co. begonnen haben, die Serien selber zu produzieren, ein derart großes Ereignis oder Entwicklung hat es eigentlich in der Serienwelt dieses Jahr nicht gegeben. Aufgefallen ist mir, dass diese Video-on-Demand-Plattformen wie Netflix noch intensiver produzieren. Und also vor zwei Jahren ist mir noch so gegangen, dass ich mir manchmal gesagt habe, Netflix, das kann ich mir jetzt auch zwei, drei Monate abbestellen, da kommt eh nichts Gescheites raus. Aber dieses Jahr ist mir aufgefallen, dass Netflix eben insbesondere wirklich jeden Monat neue und interessante Sachen bringen kann, sodass man gar nicht mehr abbestellen kann, muss man fast sagen.
Und Amazon hat ja auch nachgelegt, ne? Also da muss man, Amazon ist jetzt irgendwie in die Gänge gekommen, weil da hätten wir ja letztes Jahr noch gesagt, ja okay, zwei, drei Sachen, die halbwegs interessant sind, auch hier und da ein Preischen gewinnen, aber irgendwie in der Breite fehlt es einfach. Und ich glaube, Amazon hat da sowohl was den Einkauf betrifft, also wo sie sich auch ein wenig Exklusivität kaufen konnten und nicht nur Dinge, die eh auch auf Netflix laufen, sondern auch was die Eigenproduktionen angeht, sind sie da, vervielfachen sie sich seit einigen Monaten regelmäßig. Und ich glaube, wenn wir sagen, die neuen, wie heißt es immer so schön, Disruptoren des Marktes oder der Technik, die wir die letzten Jahre hatten, die sind dieses Jahr einfach nur am Wachsen und am sich noch weiter Raum greifen von den Fernsehsendern, von den Privat- und PTV-Sendern. Und dann wird es, deswegen ist halt, es kann ja nicht jedes Jahr einen neuen Disruptor geben im Markt. Das ist ja auch in keiner anderen Branche so. Also insofern ist das jetzt wieder so eine Wachstums- und Konsolidierungsphase, ne?
Ja, und das Einzige, was Amazon fehlt, ist eigentlich nur so ein Feuilleton-Liebling, wie es Netflix dieses Jahr halt mit Stranger Things hatte. Aber das ist wohl eine reine Zeitfrage, dass es bei denen halt genauso passiert und einschlägt und vielleicht mal Netflix eine Flaute hat in der Beliebtheit. Also zumindest, dass sich eine Serie bei ihnen so einschlägt wie Stranger Things, was uns ja schon im Sommer etwas gewundert hat, dass die Serie so gut angekommen ist, wie ich mich dann im Herbst über Westworld gewundert habe, dass die Serie so gut angekommen ist, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann.
Inzwischen wundern sich, glaube ich, auch erste andere Leute. Ich habe heute ein paar Online-Kommentare gelesen. Also sowohl was Stranger Things da diesen Hype anging, als auch Westworld. Ich hatte ja, als Westworld gestartet ist oder nach den ersten zwei Folgen dann noch den Eindruck, ich bin der Einzige, der irgendwas ins Internet schreibt und diese Serie nicht das Großartigste mindestens seit, ich weiß nicht, Breaking Bad gefunden hat. Muss aber auch sagen, dass ich nach der zweiten Folge nicht weitergeguckt habe. Also ich.
Sei froh. Ich habe es bis zu Ende verfolgen müssen, weil ich nun ja, meiner Frau Beistand geleistet habe bei diesem einschläfernden, ausufernden, ewig gleichen wo, ja, Remake. Also man kann es eigentlich recht kurz erzählen, dass es ist, basiert ja nur auf diesem Michael Crichton-Film aus den 70er Jahren mit dem gleichen Titel, nur eben das. Die Rollen im Prinzip vertauscht sind und eigentlich die Androiden hier die Guten sind. Das heißt, es ist ein Schuss Blade Runner mit dabei. Das heißt, man kann erahnen, dass einer von den Figuren, die als Mensch eingeführt ist, eigentlich ein Android ist. Genauso. Und es gibt noch, ich sag mal, einen quasi Reveal, auf den muss man dann aber bis zum Staffelfinale warten. Und dazwischen wird unglaublich viel gequatscht. Also ist ja auch ein Jonathan Nolan-Skript. Das unterscheidet sich dann nicht so viel von den Drehbüchern, die er für seinen Bruder geschrieben hat. Nur, dass er halt hier 10 Stunden Zeit hat. Und es wird in jeder Folge, wohnt man sinnlosen Massakern bei von Androiden, an anderen Androiden in dieser Westernwelt. Komplett, ja, pointless, grundlos, weil man weiß, die können. Die Roboter oder die Androiden, die eine Rolle spielen, eine tragende Rolle, die werden halt einfach repariert und wieder hingestellt. Die anderen eigentlich auch, damit sie sich neu über den Haufen schießen können. Man weiß, dass den Menschen, die dort unterwegs sind, nichts passiert. Also eigentlich habe ich immer darauf gewartet, dass dieser Erzählstrang endlich mal aufgemacht wird, dass eben einem Menschen was passiert und das vertuscht werden muss seitens des Vergnügungsparks. Aber nichts, nichts dergleichen passiert. Es erschießen sich einfach nur ständig diese Roboter gegenseitig, man hat weder Sorge um die Androidenfiguren, weder Angst empfindet man bei den menschlichen Figuren, von denen man nicht mal weiß, ob sie Menschen sind. Und das ist einfach unglaublich langweilig, fand ich, wenn sich das über 8 Folgen streckt. Und wenn dann noch gleichzeitig in den Dialogen sowas von erzählt wird und ja, dieser Vergnügungspark bringt das dein wahres Selbst zur Geltung. Dann ist das eine Behauptung, von der ich nie das Bild sehe oder mir nie erklärt wird, warum. Warum soll das so sein? Es wird immer nur behauptet, und es gibt Charakterwendungen, sage ich jetzt mal vorsichtig, die das quasi belegen. Aber warum das passiert, verstehe ich nicht. Also ich sehe keinerlei Anlass darin, dass allein die Möglichkeit, irgendwelche Androiden über den Haufen zu schießen, von denen man weiß, dass es Androiden sind, und dass man mit Androiden Sex haben kann, dass das dein wahres Selbst zur Geltung bringt. Fürchterlich.
Ich habe das so verstanden, dass dieser Vergnügungspark, das ist quasi wie das Internet, dass da eine gewisse Hemmschwelle wegbricht, die man im echten Leben hat, weil man mit den Konsequenzen seiner Handlungen immer wieder sich gegenübersteht, aber das im Vergnügungspark wegfällt. Ich stimme schon zu, dass es vielleicht nicht so deutlich rübergebracht wurde. Nichtsdestotrotz ich habe Westworld gesehen und mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Aber natürlich, ich bin auch jemand, den die Themen dieser Serie sehr ansprechen, mit Roboter, Sci-Fi, Erinnerungen und
Western,
Bewusstsein und so weiter.
ja, tut's mich auch. Also ich liebe Blade Runner und die Zitate, was weiß ich, dass der Yul Brynner Gunman mal in der Unschärfe steht oder dass die unteren Stockwerke aussehen wie aus Logan's Run oder wenn die mal an den Strand reiten, hatte ich so ein Planet der Affen-Flash. Also solche Easter Eggs waren sehr schön, aber die blieben halt für mich hohl. Und wenn das Ausleben von Trieben und das Morden die einzigen Dinge sind, die dort zur Geltung oder hervorbrechen wie im Internet, dann ist das ein bisschen wenig. Also wo ist dann der Rassismus, dass jemand nur die Schwarzen über den Haufen schießt? Oder wo ist die Möglichkeit, dass jemand mal versehentlich einen anderen Menschen umbringt in dem Park? Also es hat viele Dinge, Themen gegeben, die hätte ich spannend gefunden, dass die angerissen werden, aber nichts dergleichen passiert. Die einzigen Grenzüberschreitungen, denen man beiwohnt, ist Ficken, Vergewaltigen und Ermorden. Und damit hat es sich. Und in 8 Stunden ist das ein bisschen, bisschen wenig, wenn es dabei bleibt. Und also ich verstehe nicht den Reiz. Also wenn ein der von Ed Harris gespielte Typ seit 30 Jahren dahin geht und auch noch schon sagt, dass er gelangweilt ist. Ich verstehe nicht, was den da hinzieht, was da so spannend sein soll oder wie langweilig muss die Welt draußen sein.
Was zieht uns jeden Tag 10-mal zu Facebook oder warum gucken die Leute, wenn sie durch die Stadt laufen, gar nicht mehr nach oben oder nach links und rechts, sondern gucken nur die ganze Zeit, ob ihnen bei WhatsApp jemand was Neues geschrieben hat. Das hört sich doch jetzt eigentlich an wie eine gelungene Parabel, wenn du das mit dem Internet vergleichst. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen.
Ja, ich habe mich halt längst ausgelockt. Also ich wäre da vor Langeweile eingepennt. Also ich habe, was Westworld geschafft hat, ist, dass es die Western-Szenen aus Penny Dreadful für mich aus der 3. Staffel rehabilitiert hat. Die ich etwas mau fand, als ich sie angeguckt habe, aber rückwirkend sind die dann richtig klasse im Vergleich dazu, weil das fand ich dann spannend und schöner aufgelöst
aber was, sogar. Um das wieder zurückzubringen zu unserem Anfangsdiskussion, HBO hat ja ein bisschen das Problem, dass sie da gerade, habe ich das Gefühl, zerrieben werden, weil außer Game of Thrones, das ja ein Ablaufdatum hat, hatten die ja jetzt nicht wirklich so eine Cash-Cow. Die leben noch irgendwie ein bisschen vom alten Ruhm. Und ich meine, dieser alte Ruhm ist auch, da reden wir jetzt von 4-5 Jahren in der Vergangenheit, wo sie noch einige Top-Produktionen hatten. Und jetzt mit Westworld, ich habe es gar nicht gesehen. Ich werde auf jeden Fall noch reinschauen über Weihnachten, wenn ein bisschen mehr Zeit ist. Aber ich sage mal so, sie haben wieder diesen Feuilleton-Effekt, den du vorher angesprochen hast. Also es was da jetzt die Gründe dafür sind oder ob ich das jetzt objektiv gut finde oder nicht. Erstens kann ich es ja noch gar nicht sagen und zweitens halte ich das auch für sekundär relevant, weil ich finde es schon gut, wenn es mehrere große Player gibt und HBO ist ja noch in der Lage, das zu tun. Und es gilt halt der Spruch vom ich glaube, hat das nicht Ada Reed Hastings gesagt vor einigen Jahren, wir müssen schneller HBO werden, als HBO Netflix werden kann. Und ich glaube, das ist jetzt passiert. Mhm. Netflix ist ein absoluter Premium-Content-Anbieter geworden, sowohl und nicht nur mit einzelnen Serien, dass sie im ersten Quartal House of Cards, im zweiten Quartal Orange is the New Black und rausgeben und dann in der zweiten Jahreshälfte zu Weihnachten noch etwas, sondern sie haben jetzt tatsächlich fast jede Woche ein Premium-Produkt und ob jetzt du Fuller House, haben wir jetzt schon wieder die 2. Staffel, das würde ich jetzt nicht.
Das ist doch kein Premium-Produkt.
Sicher ist es ein Premium-Produkt für die
Jetzt
für
kommst
die
du Zahlen gleich von, wieder mit deinem The Ranch.
Für die Zahlen von Netflix ist es ganz sicher ein Premium-Produkt mit diesen sie haben eine gefestigte Basis an Fans, sie haben den Nostalgie-Effekt, sie haben alles, was sie wollen. In dem Sinne ist es also vielleicht nicht Premium-Produkt, aber es ist das beste Paket.
Sie haben Star Trek. Ich meine, das ist schwer zu überbieten.
Das wird doch nie fertig.
Ja, genau. Immerhin gibt es einen Cast inzwischen.
Ja, sie haben eben auch so eine Produktionsdichte, dass sie eben auch bewusst Nischenmärkte ansprechen können, wie halt Fans von Full House.
Ja, oder eben auch Star Trek. Ich meine, alle alten Serien unter einem Dach.
Leute, das sind doch irgendwie zwei der erfolgreichsten Serien, denke ich, die überhaupt im amerikanischen Fernsehen gelaufen sind. Oder? War nicht Full House auch so eine Wandel?
Full House war riesenerfolgreich, sage ich. Ja. Ist, wie gesagt, dieses Paket, ich glaube, das ist auch, Amazon tut das ja, glaube ich, ich meine, die kaufen schon auch andere Serien ein. Ich meine, auch im Bereich jetzt diese wie hieß das? Top Gear, haben sie sich ja die Leute eingekauft, nicht den Titel, aber immerhin die Leute und machen da ihre eigene Sendung. Und Netflix geht ja auch schon in die Richtung. Sie haben eine Talkshow, die 3-mal die Woche läuft. Also sie produzieren auch in Deutschland jetzt schon diese Comedy-Specials, also wo sie eine einstündige Bühnenshow extra produzieren und extra aufnehmen. Warum sie sich da genau für eine Stunde entschieden haben, weiß ich auch nicht, aber Tatsache ist, es gibt ja ganz viel davon. Das heißt, sie werden da auch zum Rundum-Anbieter.
Die Gameshow kommt bald auch, ne? Die erste eigenproduzierte Gameshow. Genau.
Und die Spielfilme darf man genauso wenig vergessen. Ich hab so einen Schreck gekriegt, als ich bei Patterson von Jim Jarmusch Amazon Studios im Vorspann gelesen habe. Und da muss man sich halt genauso dran gewöhnen wie bei Netflix, die ja auch schon Spielfilme produzieren. Also das ist schon beängstigend, was für große Player da unterwegs sind und wie schnell die wachsen.
Ja, ich glaube, einen großen Vorteil, den die eben haben, ist, dass sie international aufgestellt sind und HBO und Konkurrenten halt nicht.
Den zweiten Film, oder was, der zweite war es, glaube ich, oder der dritte von Jim Jarmusch, den hat doch damals noch ZDF, das kleine Fernsehspiel, produziert. So weit ist es gekommen, jetzt ist das ZDF abgelöst worden von Amazon.
Und wobei ich dann HBO doch zur Seite springen muss, weil so, die sind auch durchaus internationaler, als man das bei uns so mitkriegt. Also das kriege ich jetzt halt mit wegen HBO in Osteuropa, wo sie eben auch Eigenproduktionen haben. Die laufen dann halt, also genauso wie es Netflix halt auch macht, das hat in HBO eigentlich vorgemacht, in Osteuropa zum Beispiel und in den anderen Teilen der Welt, wo sie schon eigene Serien produzieren.
Aber sie sind stehen
geblieben.
Sie haben nicht irgendwie gesagt, wir nehmen von mir aus irgendwie eine Tranchen, die Welt, erobern die Welt in Tranchen, sondern sie haben Skandinavien, dann ein bisschen Osteuropa, ein bisschen lateinamerikanischer Raum und aus. Netflix und Amazon haben beide ich meine, das ist ja auch ein unfassbarer Sprung, was die gemacht haben. Und man hätte es ihnen nicht verdenken können, wenn sie sagen, hey, wir machen das auch tatsächlich, zumindest kontinentweise. Die sind ja de facto weltweit inzwischen. Also Netflix hat ja, denen fehlen, glaube ich, netto 10 Länder. Und Amazon hat jetzt gerade erst noch alles abgedeckt, was noch offen war. Also ich glaube, denen fehlen gar keine Länder.
Wahrscheinlich bis auf China, oder?
Na, eher Nordkorea. China, glaube ich, ist nicht das Problem. Also, das Spannende ist ja, wenn man bedenkt, was die für eine Wachstumsrate haben, die man ja auch sieht. Und wenn du sagst, sie produzieren Filme, dann sind ja eigentlich die Nächsten, die sich fürchten müssen, sind jetzt noch diese großen Unterhaltungskonzerne. Man darf ja nicht vergessen, dass das nicht nur Filmstudios sind, sondern dass die ja alle sich so in dem Bereich Musik, Medien allgemein, Film und auch im Fall von Disney ist es eben das Spezialgebiet Vergnügungsparks und Merchandising noch dazu. Aber diese Riesen, also Konzerne ist ja fast schon ein winziges Wort, das Konglomerate, ich weiß gar nicht, was man sagen kann zu diesen Riesendingen, die müssen sich jetzt fürchten. Und das Problem ist ja, was wir im Kino dann sehen, die flüchten sich halt auch in irgendwelche Mammut-Tentpole-Sachen, wo sie glauben, dass das funktioniert. Und so Star Wars zu kaufen, war ja von Disney schon so eine Reaktion darauf, weil wenn Netflix mit Star Trek daherkommt, und dann macht das ja irgendwie durchaus Sinn. Und ich meine, wir können auch über Star Wars reden. Ich habe den neuen leider noch nicht gesehen, aber da geht's ja, da wird ja auch nur noch Nostalgie bedient und nicht wirklich irgendwie eine was Neues aufgemacht. Übrigens eine sehr schön, eins meiner Highlights, South Park hat das ja wunderbar verarscht in der diesjährigen Staffel, was, also die Macher von South Park dürften offenbar sehr unzufrieden mit J.J. Abrams sein, dass der und betonen immer in ihren Figuren, über ihre Figuren, was da für eine Chance vergeben wurde und was Originelles zu machen. Und
stattdessen wurde in die bittere Member-Berry gebissen.
Die Member-Berry, genau. Die auch ein ganz, ganz, ich weiß nicht, Markus Jens, habt ihr South Park gesehen zufällig? Einer der Figuren aus South Park ist quasi das Trump-Äquivalent und weiß gar nicht, warum ihn alle Leute wählen. Und egal was, er sagt immer Sachen, damit sie ihn nicht mehr wählen, aber er wird immer mehr gewählt. Und alle Menschen sind irgendwie in irgendwelche Nostalgie verfallen und finden alle Star Wars gut und dann stellt sich und alle sind auch rassistisch und dann stellt sich heraus, alle essen so kleine Bären, Member Berries, die sprechen können, und die eben ihnen sagen, wie gut es nicht in den 80ern war und wie Remember Ghostbusters? Und solche Sachen.
Oh, I remember.
Und also es ist einfach grandioses, grandioser Aufbau von oder grandiose Persiflage, die dann die noch halbwegs mithalten kann mit der Wirklichkeit von ihrem Niveau her. Also South Park, die haben es wieder geschafft, eine grandiose Staffel rauszuhauen und auch jetzt, glaube ich, wo Trump nicht mehr zu verhindern, definitiv nicht mehr zu verhindern ist, sollte man sich das jetzt nochmal anschauen und wenn man was zum Lachen braucht, also das ist so meine, steht auch auf meiner Top-10-Liste.
Dabei hatte Martin Sheen doch noch so ein schönes YouTube-Video extra aufgenommen, um die Wahlmänner davon zu überzeugen, dass sie doch noch die Möglichkeit haben, sich anders zu entscheiden. Aber ich dachte gleich, oh Mann, diese erzkonservativen Republikaner, wenn die das sehen, dann werden die deswegen extra noch überzeugter Trump wählen, wenn du diesen von sich selbst wahnsinnig überzeugten linksliberalen Martin Sheen da auftreten sehen, der wahrscheinlich immer noch denkt, er selber wäre der bessere Präsident gewesen.
Wäre wahrscheinlich
dann
auch.
Dann denken die doch, jetzt erst recht. Ja, zumindest hat er 7 Jahre Zeit gehabt zu üben, ne? Also
genau.
Mehr politische Erfahrung.
Und wir hätten schon lieber einen Toby Siegler als einen Steve Bannon, oder?
Toby Siegler ist ja jetzt irgendwie... ist das nicht auch eine Netflix-Serie? Dirk Gently's Holistic Detective Agency, da ist jetzt der Toby Siegler-Darsteller
gelandet. Richard Schiff, ja. Die genau. Affair hat er ja auch mitgespielt.
Hat er ja, das ist abgeschlossen, der Handlungsstrang mit dem Mordprozess.
Muss ich auch noch...
Er spielt jetzt wieder einen FBI-Agent, nee, ich glaube einen Polizisten vom Dezernat für vermisste Personen. Also Richard Schiff spielt immer irgendwelche Offiziellen, die bei irgendwelchen staatlichen Institutionen angestellt sind. Das geht ja einfach nicht anders.
In Manhattan hat er das auch gemacht. Da war er so ein Geheimagent, der innerhalb des Manhattan Projects ermittelt hat. Ja, naja, muss er mal machen. Aber er ist ein guter Mann. Von dem habe ich auch irgendein Video gesehen.
Der war, glaube ich, in dem gleichen
Video. War das das gleiche drin. Video? Ja.
Ja, Schiff und Sheen und noch andere Leute.
Ja, aber um auf das Thema wieder zurückzukommen, Serien. Welche Serien haben euch besonders bewegt? Was ist für euch die beste Serie des Jahres?
Ah ja, die beste neue oder die beste, die es vorher schon gab?
Die dieses Jahr eine neue Staffel herausgebracht hat.
Ja, das könnt ihr dann zwischen den Jahren in meiner Top Ten Liste lesen.
Das können wir nicht.
Eigentlich die altbekannten Kandidaten, die immer so auch die letzten Jahre schon dabei waren. Rectify ist ja jetzt leider zu Ende gegangen.
Aber wie gut, also das ist mein Serienhighlight des Jahres gewesen. Also die vierte und letzte Staffel Rectify ist einfach off the charts, so gut und fand, also von vorne bis hinten
geguckt hat's trotzdem
großartig.
Niemand. Ich habe dieses Jahr endlich, bin ich da endlich dazugekommen. Ich habe die erste und die halbe zweite gesehen. ich bin noch nicht ganz gehuckt, ich erkenne aber natürlich die Qualität. Also die erste ist schon ganz, ganz großes Kino, kann ich nicht sagen, große Kunst, ganz großes Tennis. Da ist schon was dabei. Es ist jetzt nicht unbedingt meins. Wobei ich sagen muss, ich komme immer mehr auf den Geschmack des Langsamen. Ja, und da muss ich sagen, es ist jetzt vielleicht nicht mein Platz 1, aber ich möchte sie unbedingt herausheben und auch irgendwie darauf irgendwie sagen, es ist gar nicht immer schlecht, wenn wir das Ende einer Serie schon kennen, weil es sich um ein Prequel handelt. Aber ich finde, die zweite Staffel von Better Call Saul war... im Gesamtpaket herausragend. Und da muss man speziell das Optische hervorheben.
Und die Autoren.
Die Autorinnen und Autoren.
Die Autoren.
Also, und darstellerisch gibt es auch nichts zu meckern. Und wie gesagt, wir kennen das Ende oder wir kennen zumindest einen Punkt, auf den das Ganze hinsteuert. Aber da geht's, und es ist wirklich immer die Frage, kann man uns den Weg zum Ziel schmackhaft machen und gut verkaufen und dem noch neue Facetten abgewinnen. Und da muss ich sagen, also Better Call Saul ist bei mir jetzt nicht ganz oben, aber in den Top 10 auf jeden Fall dabei. Und ich würde sie wirklich herausragend nennen. Hat mir unterm Strich Stranger Things dann besser gefallen? Ja. Aber oder oh. Aber ja, das hat halt auch dann eher so, dass ich da mehr Spannung habe, dass ich da auch besser drüber streiten kann, solche Dinge. Also das finde ich schon, gibt mir das von der Serie einen Mehrwert. Dasselbe gilt auch für Gilmore Girls übrigens. Die war ja auch, kann man auch sagen, das irgendwie langweilig und da wird schon wieder was aufgewärmt und das hat alles überhaupt nicht funktioniert. Und ich finde, wir haben das eben im Podcast ganz gut herausgearbeitet. Ich finde, es ist ganz exzellent und auch bei mir definitiv eins der Highlights gewesen im Jahr, dieses Jahr.
Aber Better Call Saul hat sich sehr gesteigert. Ich war ja mit der ersten Staffel etwas unzufrieden und die zweite hat halt dermaßen den Ton getroffen und ihren Rhythmus gefunden, würde ich sagen, dass ich jetzt davon begeistert bin. Also das hat, das muss man so einem Team aber auch zugestehen, dass es eine zweite Staffel braucht, um wirklich den Charakter von einer Serie begriffen zu haben, weil sie ist ja auf ihre Weise doch sogar noch einen Ticken langsamer erzählt als Breaking Bad. Und das tut dem auch gut und auch keinen Abbruch. Das ist ja auch eine Qualität dieser Serie. Was dann gleichzeitig bei sowas wie Togetherness halt total schade war, dass HBO die Serie, die auch noch so günstig war, eingestampft hat nach der zweiten Staffel, weil die war auch sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. Nicht durchgängig, aber unterm Strich hat mir es halt sehr viel Spaß gemacht, die anzuschauen. Die halt wirklich so eine Serie halt auch für ein Nischenpublikum insofern ist, weil vielleicht sie sich ein bisschen an ältere Leute richtet, die auch schon Familie haben oder so. Ich fand das sehr gut und sehr schade, dass die nach der zweiten Staffel schon eingestampft wurde.
Ich fand sie auch sehr komisch. Gut, obwohl ich keine Kinder habe. Aber HBO hat sowieso alles eingestellt, was ich überhaupt noch gut fand bei HBO. Ich weiß nicht, passe ich irgendwie nicht ins Zielgruppenprofil dieses Senders. Also da war mal ein paar Wochen.
Ach, wieso? Girls?
Ja, das geht ja auch jetzt zu Ende. Ja. Gut, das ist das Einzige, was da jetzt noch übrig ist,
aber geplant.
Was ich mir noch angucke. Also Vinyl fand ich eigentlich ganz gut, auch gleich wieder abgesetzt. Togetherness war eigentlich so noch mit das Beste nach Girls, was sie eigentlich im Programm hatten, auch abgesetzt. Muss ich halt jetzt so nette kleine Amazon-Dramedies wie
The Night Off fand das doch gut.
Ja gut, die Miniserie, da haben wir auch einen Trend, den ich ausgemacht habe. Ich finde ja so richtig Neustart, so große US-Dramaserien, die jetzt darauf angelegt sind, über viele Jahre forterzählt zu werden, gab es eigentlich nichts oder fast nichts, was mich jetzt angesprochen hätte dieses Jahr. Stattdessen immer stärker werden irgendwie diese Miniserien, Anthologieserien. Mhm. Also The Night Of war ziemlich großartig, wurde auch immer besser, fand ich, von der ersten Folge bis dann über die Staffellaufzeit. Und das andere große Ding, was ja jetzt, glaube ich, auch in allen Jahreskritikerlisten immer ganz oben platziert ist, American Crime Story, wo dann halt auch, wie viele Folgen waren, 10, glaube ich, dann halt jedes Jahr praktisch ein anderer Kriminalfall erzählt wird in so einem Anthologieformat mit einem großartigen Darsteller-Ensemble, die ja, glaube ich, auch sämtliche, also quer durch das Ensemble, haben die ja sämtliche Fernsehpreise auch abgeräumt. John Travolta vielleicht ein bisschen unverdient, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das eine Parodie sein sollte oder wie genau diese Rolle da angelegt war.
Ich würde vielleicht auch da gleich anschließen, dieses zu schnell abgesetzt. Ich sehe da auch ein bisschen einen Gegentrend und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Netflix so reüssiert, dass sie nämlich den Serien auch noch haben ja schon damit begonnen, dass sie Serien, die andere nicht mehr wollten, verlängert haben. Sie haben Serien, die, wie soll ich sagen, da gibt es, ich glaube, sie lassen denen Raum. Ich glaube, bei Netflix wird nichts sehr schnell abgesetzt. Ich glaube, dass die Entscheidungsmechanismen ganz andere sind. Ich glaube auch, dass sie sich daran beteiligen. Eventuell zum Beispiel im Fall von Better Call Saul zahlen sie ja auch, glaube ich, mit bei AMC, dass die da auch mehr Raum haben. AMC waren ja die sich das geleistet haben, die ja sich diesen Raum genommen haben, sowohl bei Breaking Bad, bei Mad Men und jetzt auch wieder bei Halt and Catch Fire. Und jetzt halt irgendwie gesagt haben, ja, eine vierte Staffel geht sogar noch. Ja, also toll eigentlich. Das, dann das Gleiche gilt für Hell on Wheels, für Turn, die waren alle viel zu lang in Wahrheit. Oder beziehungsweise haben noch fast unverdient und dann im Endeffekt doch okay noch mehr Folgen, noch mehr Staffeln bekommen. Und das bei HBO da eben genau das Gegenteil ist. Wenn es kein Erfolg ist, dann dampfen wir das ein. Da ist also die Frage, wie man da hineingeht. Man versucht gleich alles oder ganz viel Geld in die ersten Folgen, in den Piloten und in die erste Staffel zu buttern und verfolgt aber nicht notwendigerweise irgendeine Langzeitstrategie. Und gerade bei einem Pay-TV-Kanal finde ich das halt schon merkwürdig, dass man nicht irgendwie an Kundenbindung denkt und dass man da eventuell vielleicht denken sollte, wir finanzieren am Anfang ein bisschen weniger, dafür länger. Ja.
Naja, aber ich denke, dass in Amerika ist besonders beim Kabelfernsehen so, dass halt primär die Quoten zählen, dann HBO und Co., die sind dann so ein bisschen, dass sie auch auf die, oder mehr auf die Kritikerstimmen schauen. Und aber ich denke, die sind da ein bisschen so zwischen den Stühlen. Und Netflix ist da eben ganz extrem, dass sie auch Serien lang laufen lassen, bei denen es nicht so großen Zuspruch gibt. Also ich kann mich da erinnern, Hemlock Grove hat nie jetzt irgendwie groß ein Publikums- oder Medienecho erhalten und hat dann doch drei Staffeln gelaufen. Und ich glaube, Netflix hat bislang nur eine einzige Serie jemals vorzeitig abgesetzt. Und das ist Marco Polo, gerade vor einem Monat oder so. Und das wahrscheinlich, weil Marco Polo mit Produktionskosten von, glaube ich, 100 Millionen Dollar pro Staffel, also für 10 Folgen, zu Buche geschlagen ist. Also wirklich ein unheimlich teures Prestige-Produkt, das einfach nicht angeschlagen hat, nicht angekommen ist und wo sie dann wirklich mal die Reißleine gezogen haben. Aber sonst, ja, erlaubt Netflix.
Das hätte auch nie Marco Polo heißen dürfen.
Ich denke, das ist halt dazu, dass halt die Zuseher ein Vertrauen in Netflix erhalten, dass die Serien, die sie mögen, dass die halt auf Netflix immer ihr Ende finden dürfen.
Genau.
Und bei Amazon ja eigentlich genauso. Also ich weiß nicht, wie viele Leute wirklich Red Oaks oder Mozart in the Jungle guckt, glaube ich, nur diese Golden Globe Jury.
Und ich. Gestern habe ich mal alle 10 Folgen am Stück angeschaut von der neuen Staffel.
Alle 10 wirklich. Folgen am Stück.
Ich war krank
dann
gestern.
Haut man nochmal da Monica Bellucci als Staffelhauptrolle, Gastrolle da rein. Und
der Harry war auch ganz von den Socken von der Frau
Bellucci. Immer.
Ja, der Herr Garcia Bernal auch. Der war ja dann noch bei Chelsea Handler zu Gast, um so Netflix-Cross-Promotion für die neue Staffel zu machen. Und hat dann von Monica Bellucci geschwärmt und dann fragt die Moderatorin, durftest du sie küssen oder gab es irgendwie eine Liebesszene? Und ich hatte gerade, glaube ich, einen Tag vorher diese doch relativ gewagte Sexszene zwischen den beiden gesehen und dann da sah ich nur, wie Herr Bernal so in sich hineinkicherte und nur gesagt hat, eine sehr schöne Frau und war doch eine große Freude, mit ihr drehen zu dürfen.
Ein Schelm, wer Böses denkt.
Ja, positiv erwähnen würde ich noch The Affair. Ist ja gerade am Laufen oder jetzt gerade im, wie sagt man, Staffel-Halbzeit-Finale. die gehen immer noch weiter Risiken ein und das ist nach wie vor sehr sehenswert. Also ich fand den Pilot etwas scheiße geschnitten, aber das
was den Piloten der Serie oder den Piloten
vernachlässigen
dieser Staffel? Also okay. Ich habe die noch gar nicht gesehen, ich heb sie mir auf und schaue sie dann im Jänner, glaube ich, sollten sie dann durch sein, schaue ich sie dann am Stück.
Ende, also wenn du im Februar guckst, dann kannst du
das Stück. Ja, so habe ich das vor. Also ich freue mich schon sehr drauf, ich habe das ja auch, die ersten zwei Staffeln finde ich ja wirklich grandios und aber auch wieder so eine langsame
ist die dritte auch
genauso.
Ja, genau, aber ist es absolut wert, weil sie wirklich Neuland betritt, wie sie erzählt und da immer noch den Mut hat, dieses Konzept weiter auszureizen und nicht einfach das Konzept der letzten Staffel zu übernehmen. Formal ist das einfach immer noch eine der stärksten Serien und was die das Formale angeht, ist noch eine Serie jetzt frisch auffallend. Die wollte der Hannes, glaube ich, noch ansprechen. Ja,
The OA ist gerade erst jetzt Mitte Dezember auf Netflix erschienen. Ganz eine interessante Serie und auch meine Lieblingsserie des Jahres, die aber sehr polarisierend ist und ich glaube den meisten nicht sehr gefallen wird. Was aber auch formal sehr interessant ist, ist, dass die Serie wirklich wie mehr noch als je eine andere Serie, die ich gesehen habe, als quasi langer Film zu sehen ist, was zum Beispiel daran zu sehen ist, dass die Folgen zwischen 30 und 65 Minuten dauern, also wirklich ganz eine große Varianz da gibt, und dass auch das Intro kommt in der ersten Folge nach einer Stunde und dann nie wieder, also quasi am Ende des ersten Akts dieses achtstündigen Films.
Und es ist super gesetzt, also ich habe es richtig abgefeiert, dass dann genau an dieser Stelle Netflix präsentiert also kommt.
Das am Ende der Folge, oder?
Nee, mittendrin, aber halt nach einer Stunde oder so.
Das war verdammt episch.
Und perfekt, also perfekt eingebaut, ist auch Meta, kann man so interpretieren, wie man will. Macht Spaß. Es ist auch die Detailverliebtheit ist auch sehr schön, wie sie sich Zeit nehmen. Also ich habe bis jetzt nur den Pilot gesehen, ich möchte aber auch direkt fast nach jetzt der Podcast-Aufzeichnung weitergucken. Hab leider schon mitgekriegt, dass die Begeisterung wohl die meisten Leute noch teilen bis zu irgendwas im Staffelfinale, wo dann die Meinungen auseinandergehen. Also, deswegen halte ich mich da jetzt auch lieber von
kurz
fern.
Kurz zur Handlung, da darf man nicht zu viel verraten, weil die Serie doch sich sehr stark verändert. Aber die Grundprämisse ist, dass eine junge Frau Mitte 20er war 7 Jahre abgängig und taucht nun wieder auf, aber als sie damals verschwand, war sie noch blind und jetzt kann sie sehen. Und was ist mit ihr passiert? Es handelt sich also um ein Mystery, Drama, Thriller, aber auch ein bisschen übernatürlich, eigentlich richtig esoterisch, möchte ich sagen. Und ja, es ist eine Serie, bei der es auch sehr stark ums Glauben geht. Und zwar nicht nur innerhalb der Serie, sondern auch, was auch auf einer Metaebene funktioniert. Und zwar muss man sehr stark in die Serie glauben. Also diese Suspension of Disbelief ist eine richtige Hürde, weil gerade später hinaus dann etwas passiert, was eigentlich ziemlich lächerlich ausschaut, wenn man sich einfach nur ansieht. Und was dann aber nur dann emotional auch funktioniert, wenn man sich wirklich in die Serie reinsteigern kann. Ich habe auch gelesen, dass das so 2/3 der Leute dann gerade beim Serienfinale oder Staffelfinale dann für diese Leute dann nicht mehr funktioniert hat. Aber ja, für mich hat es total mitgenommen und ich habe mir die Serie jetzt auch ein zweites Mal schon angeschaut. Ich finde es einfach unglaublich fantastisch.
Die ist doch erst letzte Woche rausgekommen oder so, ne?
Und schon zweimal. Und schon das erste Fanfiction-Projekt wahrscheinlich auch schon angefangen. Das sind die wahren,
also ich find's Fans, sehr spannend.
Die wahren Kunden, die Netflix haben möchte, die sich gleich eine neue Serie zweimal in der ersten Woche komplett angucken.
Aber ich fand die Pilotfolge von Stranger Things ja ähnlich präzise wie auch jetzt von den Pilot von VOA. Im weiteren Verlauf hat mich Stranger Things halt eher gelangweilt oder halt nicht mehr so begeistert. Bei VOA schauen wir mal. Die wirken ja fast ein bisschen wie Geschwister.
Absolut.
Oder das eine wie ein Spin-off des anderen. Also auch schon diese Wasseraffinität, da ist ja auch schon wieder da bei VOA.
Beide sind auch im mittleren
und
Westen
aus dem Trailer
USA angesiedelt und bei beiden geht es auch um so Highschool-Schülerinnen und Schüler.
Hat das eigentlich was mit
OC? Genau, nur halt nicht 80er Jahre, sondern
nein.
Ist das so ein inoffizielles Sequel von OC California?
Ich glaube, es ist nur das A und O umgedreht von etwas. Also das Alpha und Omega halt nur andersrum.
Also, ein Film, der rückwärts erzählt wird.
Ja, also mit Rückblende ist schon gar nicht mal so. Also ist ja schon klar, dass hier mit 7 Jahren und Frau über Brücke hat sowas von Twin Peaks auch, wobei sie es sehr clever inszenieren, dass man nicht gleich an Twin Peaks dabei denkt. Weil man das schlimmste Bild macht, was man einem kameraaffinen Menschen zeigen kann, so ein hochkant Handyvideo. Aber selbst nach diesem Schock hat mich die Serie wirklich sehr schnell, sehr gut abgeholt und sind auch sehr junge Filmemacher wieder, die auch schon als Team sehr lange zusammenarbeiten, dafür, dass sie so jung sind und auch gerade erst mal, ich glaube, 2 Projekte auf dem Buckel haben, die sie gemacht haben und das auch eher im Low-Budget-Bereich und Netflix hat ihnen halt wirklich eine dicke Chance gegeben und wie auch bei Stranger Things, die sind ja auch mit ihrem Konzept lange hausieren gegangen. Und das sollte man auch nicht unterschätzen, dass junge Talente dort ihre Heimat finden und sich austoben dürfen können mit einem ordentlichen Budget und guten Handwerkern. Also das ist Hut ab.
Und manchmal sogar aus Brasilien, denn das leite ich jetzt geschickt über zu der brasilianischen Eigenproduktion von Netflix, wo ich dann auch hin, also 3%, mein Portugiesisch ist so schlecht, ich weiß nicht, Trash Porcento oder Porcento, keine Ahnung, es hört sich sowieso, sie haben es ja auch nicht synchronisiert diesmal, auf Englisch haben sie es synchronisiert, ich verstehe eigentlich nicht warum, aber auf Deutsch haben sie es nicht synchronisiert, es hört sich immer so an, dieses Portugiesisch, als wenn die irgendwie betrunken wären die ganze Zeit, so, ich habe mir jetzt, darf jetzt nie wieder beim Portugiesen essen gehen. Es hört sich eigentlich an, als wenn man betrunken Spanisch sprechen würde. So. Ich habe dann hinterher erst gelesen, dass die Serienschöpfer schon 2011 auf eigene Kosten so eine Art selbst, also so einen Independent-Piloten gedreht hatten. In 3 Teilen, glaube ich, so 3x10 bis 15 Minuten. Kann man sich auch auf YouTube angucken. Und damit sind sie dann praktisch so auf Sendersuche gegangen und dann hat Netflix halt irgendwann gesagt, so Leute, gefällt uns die Idee, wir geben euch ein etwas größeres Budget, um dann halt diese komplette Staffel machen zu können. Hat sich dann doch auch so an dem ganzen Produktionsdesign und wie das Ganze so aufgebaut ist, doch noch ziemlich viel verändert dann in der Endfassung. So eine dystopische Geschichte spielt halt in einer nicht näher bestimmten Zukunft, auch in einem nicht näher bestimmten Land, wo die Gesellschaft aber stark in 2 krass entgegengesetzte Teile gespalten ist, während der Großteil der Bevölkerung auf dem Festland in Armut lebt, gibt es halt eine kleine Elite, die auf einer Insel in paradiesischen Zuständen lebt und die einzige Chance, halt jetzt diese armen Leute auf die andere Seite wechseln zu können, gibt es, wenn die Leute 20 Jahre alt werden, dann können sie sich nämlich zu so einem jährlichen Auswahlverfahren anmelden. Und wer das übersteht, der darf dann halt auf diese Insel ziehen. Und pro Jahrgang sind das aber halt immer nur 3% der Teilnehmer, die diesen unglaublich schwierigen Auswahlprozess überstehen. Das Interessante ist jetzt, das ist ja so ein bisschen Hunger Games meets The 100 oder so.
Das sind ja auch Jugendliche, ne?
Die sind alle 20 geworden, genau.
Ja, ne.
Das Interessante ist jetzt aber wirklich, man kennt das ja aus anderen Filmen, da wird dann vielleicht am Anfang werden dann mal diese Kämpfe oder diese Testverfahren gezeigt und dann geht die Handlung aber eigentlich in eine ganz andere Richtung. Hier ist es tatsächlich so, dass, glaube ich, von den 8 Folgen 6 wirklich komplett immer nur so Testaufgaben zeigen praktisch. Also man sieht dann wirklich, gibt es dann meistens pro Folge, wird halt irgendeine Aufgabe den Jugendlichen oder jungen Erwachsenen gestellt und dann konzentriert sich halt die ganze Folge darauf, wie jetzt diese Aufgabe gelöst wird oder wer denn da jetzt überhaupt eine Runde weiterkommt. Dabei ist das Interessante eigentlich, dass am Ende dieser Staffel sich alle Hauptfiguren eigentlich als komplett andere Charaktere herausgestellt haben, als man am Anfang gedacht hat. Also die Leute, die am Anfang irgendwie unsympathisch und selbst, also egoistisch oder egozentrisch wirkten, haben dann vielleicht doch ganz andere Motive oder sind dann vielleicht doch sozialer, als man gedacht hat und umgekehrt. Ja, das Ganze, also optisch sehr interessant, war jetzt glaube ich nicht die teuerste Serie, die Netflix jemals produziert hat, aber die machen aus dem niedrigen Budget doch relativ viel. in dem das ein sehr durchdachtes visuelles Konzept hat, das Ganze. Erinnert auch stark so von der Optik an so Science-Fiction-Klassiker wie Logan's Run. Hatte der Jens, glaube ich, vorhin auch schon mal erwähnt, den Film.
Ja.
Ja, und der Titel deutet es schon ein bisschen an. Ich hätte die Serie, glaube ich, auch einfach 1% genannt, um noch näher an Bernie Sanders oder Occupy Wall Street ranzukommen. Das Ganze kann natürlich oder hat so starke Züge einer Parabel halt auf das kapitalistische Gesellschaftssystem, wo dann halt so eine Elite da im Luxus schwelgt und die anderen so bewusst in Slums gehalten werden und da vor sich hin vegetieren. Und dann wird aber immer dieses Versprechen oder eigentlich dieses ganze Gesellschaftssystem mit den krassen Gegensätzen ist eigentlich darauf aufgebaut, dass man sagt, ja, aber dann einmal im Leben, wenn ihr 20 werdet, dann hat ja jeder von euch die gleiche Chance, dann in einem fairen Auswahlprozess dann selber zur Elite dazuzustoßen. Also so wie es in den USA auch seit Jahrhunderten jedem versprochen wird, selbst wenn ihr in den Slums von Chicago aufwachst, ihr könnt es ja mit Intelligenz und Einsatz und Tatendrang schaffen, bis ganz nach oben zu kommen.
Wenig nach mehr aussehen zu lassen beim Budget wäre eigentlich erst eine gute Überleitung zu Wishlist und Tempel. Ne?
Und damit sind, oder, wir bei deinem Lieblingsthema, Jens.
Dem deutschen das ist nicht mein Fernsehen. Lieblingsthema. Dem Trauerspiel. ach so, soll ich was sagen?
Ich fand ja beide, also ich finde beide ja visuell oder ja visuell vor allem oder auch überhaupt handwerklich ziemlich gelungen.
Ich nicht.
Bei beiden habe ich ein bisschen das Problem, dass der Inhalt oder die Handlung dann nicht über die gesamte Staffellänge trägt. Tempel hatte ich ja tatsächlich die ersten beiden Folgen im Rahmen der Cologne-Konferenz im Kino auf einer großen Leinwand gesehen und war danach eigentlich ziemlich angetan und dachte, der Mensch, da hat der ZDF oder ZDF Neo ja echt mal irgendwie so was gemacht, was sich visuell und so vom Konzept her abhebt von den üblichen ZDF oder den üblichen deutschen Produktionen.
In CinemaScope. Fernsehen in CinemaScope. Ich meine, das habe ich noch nie gesehen. Das ist, allein dafür möchte ich denen gratulieren. Ich finde es zwar trotzdem nicht so toll, aber das ist schon ein Hammer.
Ja, und eigentlich auch ziemlich, also die war ja ziemlich dunkel, also nicht inhaltlich, sondern von der Optik, die ersten Folgen. Und ich fand ja am stärksten diese eine Szene, die da hätte, glaube ich, Dominik Graf echt Freude dran gehabt, wo diese Femme Fatale eingeführt wird mit dem Rotlicht und im Hintergrund die Stripperin. Also das.
Hör mir mit Dominik Graf auf, ey, der geht mir so auf den Sack.
Ja, jetzt sind wir doch hier erstmal bei Tempel.
Ja.
Ich hatte halt das Problem, es sind, wie viele Folgen sind es überhaupt? Nur 6 oder 8?
Ja.
6?
6.
Dass eigentlich
oder 8.
Die Hand, also irgendwie so dieser Spannungsbogen kann man es, glaube ich, gar nicht nennen, weil das fällt dann irgendwie völlig ab nach der oder in der dritten Folge. Also ich hatte dann echt so in der dritten oder vierten Folge das Gefühl, die wissen jetzt eigentlich nicht wirklich, was sie da erzählen wollten. Soll das jetzt irgendwie ein Thriller sein, ein Drama oder irgendwie Gentrifizierungskritik oder alles so zusammengerührt? Es führte irgendwie nicht so richtig zu irgendwas hin.
Ja, gerade das mit der Gentrifizierungskritik, das habe ich eigentlich der Serie, da habe ich nicht ganz verstanden oder der Serie auch nicht ganz abgekauft, das mit dieser Mietmafia, die da Schlägertruppen aussendet, weiß nicht, das habe ich irgendwie unbefriedigend gefunden. Sonst habe ich es eigentlich ganz gut gefunden. Schauspielerisch toll und optisch hätte es mir auch gut gefallen. Also mir ist auch diese Femme Fatale-Intro-Szene in Erinnerung geblieben. Jens, was hat dir da missfallen?
Ich würde jetzt nicht mal sagen, der Look oder so, sondern da ist unfassbar, was die mit so wenig Budget in so wenig Zeit gemacht haben. Also in der Hinsicht absolut Hut ab vor dem technischen Team. Auch die Darsteller fand ich weitestgehend gut. Probleme hatte ich zum Beispiel mit der Besetzung von diesem Kiez-Typen.
Ach, der auch schon Helmut Kohl und
Ja, wobei, ich glaube, das war vielleicht auch nur ein Problem der Zeit. Wenn die mehr Takes hätten machen können, dann hätte der wahrscheinlich auch anders wirken können. Oder wenn die im Schnitt mehr Zeit gehabt hätten, dann hätte man aus der Performance auch mehr rausholen können. Das sind halt so Sachen, wo sich die Budgetknappheit einfach irgendwo durchschlägt an irgendeiner Stelle, wo die dann nicht alle Darsteller das Niveau von Duken halten können. Übrigens großartiges Interview, Hannes. Und die größten Probleme hab ich, glaube ich, einfach mit dem Buch, das sehr viel versucht zu leisten in diesen, 6 oder 8 Folgen, oder versucht zu viel zu leisten. Ich habe jetzt nur auch 2 geguckt, ich hatte dann keinen Bock mehr. Aber ich mag die Ambition, und bin halt mordsmäßig sauer auf dieses fehlende Konzept oder Strategie des ZDFs, wo kreative Kräfte verheizt werden, wo ich mich frage, warum haben die nicht mehr Geld, mehr Zeit, warum kommt das nicht ins Hauptprogramm, warum wird das irgendwo versteckt, während gleichzeitig, ich meine auch bei Wishlist, das fand ich jetzt handwerklich zwar nicht so toll, und inhaltlich auch nicht, also das Drehbuch richtig schlecht in dem Fall sogar leider, wo ich mich frage, warum wird da Geld verpulvert und wahrscheinlich wird es dann bei einer Staffel belassen oder es wird nichts fortgesetzt. Das merkt man ja ARD und ZDF-Produktion jetzt überhaupt wieder an, dass es einfach nicht weitergeht bei irgendwelchen Geschichten. Also weder Sedwitz, wo es einfach noch sogar noch fertige Bücher gibt, die nicht verfilmt worden sind, wo man keine Ahnung hat, man nichts erfährt, ob es da weitergeht. Es passiert nichts. Es ist auch bei Eichwald MDB, wo man sich fragt, geht es hier weiter, was ist da? Oder auch bei Lerchenberg, man erfährt nichts und es passiert nichts. Es wird kein Geld in die Hand genommen, um da wirklich mal für eine Strategie zu sorgen. Aktuell wieder der Tatortreiniger geht irgendwie wieder unter, weil der NDR es einfach nur irgendwie rausklatscht über die Feiertage. Wobei ich da jetzt nach der ersten Folge auch wieder den Eindruck habe, dass da läuft sich das Konzept dann auch fest, wo ich mich frage, warum kommt da nicht mal ein Autor dazu oder ein Autorenteam? Aber da müsste auch mal endlich die Entscheidung fällen, zu sagen, wir räumen einen verdammten Sendeplatz frei für eine verdammte, nur halbstündige Show. Passiert einfach nichts. Und das ist nervig, fürchterlich nervig.
Kudamm wird fortgesetzt.
Ja, und die sitzen quasi sogar so in den Startlöchern, aber da ist die Hauptdarstellerin, ich komme gerade nicht auf den Namen, ist halt einfach gerade nicht frei. Da wartet man im Prinzip, wo man jetzt eine Produktionslücke findet.
Claudia Michels, oder welche?
Nee. Ja, die Sonja. Ja? Hieß die Sonja?
Ja, glaube schon.
Heißt die Sonja? Oh Gott. Ja. Weil die spielte doch auch noch bei Deutschland 86 oder was immer. Die sind, glaube ich, schon in Produktion. Irgendwie, jedenfalls gibt es Überschneidungen, dass die nicht frei ist. Deswegen warten die eigentlich nur. Da würde es endlich passieren. Da ist es auch gut. Aber es ist halt auch wieder so Dreiteiler und nicht. Es ist immer noch dieses Event-Ding. Also, entweder machen sie Event. Dinger, die auf Dreiteiler funktionieren, die sich vielleicht international dann einfach nicht so gut verkaufen lassen, als in Großbritannien läuft es ja, glaube ich, als 6-Teiler auf Netflix. Und warum spürt man da keine richtige Strategie hinter?
Ja, und die Sendeplätze sind doch eh schon tot. Da haben doch jetzt ARD und ZDF endlich die Zeichen der Zeit erkannt und machen jetzt gar nichts mehr fürs Fernsehen, sondern machen Funk. Und dann gucken alle geilen, heißen Leute zwischen, 14 und 27 oder irgendwie so eine merkwürdige Zielgruppe, die ja sowieso keinen Fernseher mehr haben und den ganzen Tag bekanntlich bei YouTube und Facebook eingeloggt sind, wie der Kollege Harry. für die macht man halt diese tollen Webserien.
Ich bin bitte außerhalb der Gruppe 14 bis 27, gell? Möchte ich nur sagen.
Bist du dann noch drin?
Ich bin 28.
Oder? Aber ich glaube, das ist auch bis 29. Ich kann mir das nie merken, diese Zielgruppen, verdammt. Aber ich bin 15 Jahre über der Zielgruppe und finde Wishlist eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Ich gucke auch immer noch jeden Donnerstag, kommt die neue Folge bei YouTube. Ich habe extra mich bei YouTube, angemeldet. Oder was war aus irgendeinem anderen Grund, weiß ich nicht mehr. Also die hatten ja, glaube ich, waren es 150.000 Euro für die komplette, also es sind dann, glaube ich, zusammen auch so 150 Minuten ungefähr, die 10 Folgen.
Ist ein
Und
Witz.
dafür
Das
machen
ist
die,
ein
glaube ich,
Witz.
eine Folge Soko sonst. Also das ist ja wirklich ein lächerlich geringes Budget.
Nein, nein, eine
Und dafür.
Soko-Folge kostet das Dreifache, glaube ich.
Okay, da machen
Ja.
sie es. Okay.
Also das,
Ach, kostet
die
das
150
Dreifache,
sind,
ja.
doch, doch, das passt schon. Das ist der Anteil des ZDFs an der Folge, die 150. Das wird schon
Ah.
passen. Aber insgesamt kostet eine Soko Donau, Soko Wien Folge sicher 400.000, ja.
Mein Gott. Ja, okay, dann machen sie also mit einem Drittel des Budgets die ganze Staffel. Und dafür sieht es eigentlich fantastisch aus, finde ich. Also ich, wie gesagt, die Handlungen, da weiß ich dann auch nicht so recht. Soll es jetzt eigentlich Comedy sein? Soll es Mystery sein? Das kommt eigentlich viel zu kurz, dieses Mystery-Element, dafür, dass es als große Mystery-Serie im Vorfeld verkauft wurde. Aber so von dem Optischen denke ich immer, mein Gott, wie haben die das gemacht mit dem Geld? Und das sind ja jetzt auch nicht irgendwie erfahrene Filmemacher, sondern die haben vorher irgendwie eine YouTube-Serie und haben fürs Medienprojekt Wuppertal so kostenlos wahrscheinlich irgendwie so Kurzfilme gedreht. Und dafür finde ich wirklich, sieht es fantastisch aus.
Kamera ist fürchterlich. Entschuldigung, also fand ich überhaupt nicht gut. Da wäre es gut gewesen, wenn sie sich jemanden geholt haben hätten, der was davon versteht. Das Grading ist, kann man vielleicht durchgehen lassen. Also was vielleicht du vielleicht eher mit dem Look identifizierst oder meinst,
Nein,
das
ich meine
sieht
auch
teuer aus.
sowas
Das kann man aber
wie,
auch machen.
also erst einmal gibt es überhaupt ein durchdachtes Konzept und nicht wie die Mehrzahl immer noch leider der deutschen Kinofilme oder so. Man stellt da irgendwo die Kamera hin und guckt, dass man alle Schauspieler im Bild
Oh,
hat.
Markus, red nicht über Kamera, bitte.
Ich nehme es mir auch
Das.
heraus, über Kamera reden zu dürfen, ohne Kamera studiert zu haben. Also tut mir leid.
Ja,
Ja.
ich habe Kamera auch nicht studiert, aber Kamera auch schon mal gemacht.
Es ist leider immer noch so, ich gucke mir deutsche Filme an, ich bezahle 7 Euro Eintritt, lese irgendwelche Kritiker vorher, die meinen, das Beste, was auf der Berlinale zu sehen war, und dann sehe ich einen Film wirklich, der so aussieht, als wenn derjenige, der es gedreht hat, noch nie vorher überhaupt einen Film gesehen hat, geschweige denn irgendein sich vorher ein Konzept überlegt hat, wie er das filmen, wie er das schneiden oder wie er die Geschichte erzählen will. Wo mir dann gezeigt wird, wie 3 Minuten lang ein Mann einen Berg runterläuft, weil man wahrscheinlich sich nicht getraut hat zu schneiden oder nicht gewusst hat, ach, man könnte ja eigentlich auch nach 20 Sekunden schneiden. Nein, ich muss mir 3 Minuten angucken, wie jemand einen Berg runterläuft.
Ja, Markus, da glaube ich dann aber, dass du das Konzept in dem Fall übersiehst, weil wenn sich das jemand traut, die Zeit sich zu nehmen, dass jemand den Berg runtergeht und man das so lange zeigt in der statischen Einstellung und der ganze Film wahrscheinlich so aussieht, dann ist genau das ein Konzept, worauf man sich einlassen muss und entweder steigt man als Zuschauer drauf ein oder man wird halt rausgeschmissen. Aber eine Konzeptlosigkeit würde ich dann eher Wishlist unterstellen, wo ich den Eindruck habe, dass die Kamera keine Ahnung hat, wie sie das eigentlich auflösen will und was hier eigentlich interessant wäre zu zeigen, wie man Bezüge zwischen Figuren herstellt über Objektive, über Schärfenverlagerungen, dadurch, wie sie im Bild, im Raum zueinander im Verhältnis gesetzt werden. Und das passiert da alles eben nicht, sondern es gibt so Spielereien wie gleich in dieser ersten Folge mit diesem blöden Gang durch dieses Dingsbumswerk im Ruhrgebiet, was einfach viel zu lang ist, was halt am Stück gelassen wird, nur mit einer Beschleunigung drin, aber es dauert einfach viel zu lang und erzählt überhaupt nichts, wo geschnitten gehört und das passiert halt nicht. Oder wie diese Schwimmbadszene ist grauenhaft aufgelöst. Und ganz zu schweigen dann von solchen Geschichten wie in dem Klassenzimmer, das ist dann aber eher das dramaturgische Problem, was ich habe, wenn Schüler im Unterricht einfach sich gegenseitig ankeifen mit einer völlig überforderten Lehrkraft. Und es ist einfach schlecht von den Dialogen, wo ich endgültig komplett rausgeflogen bin aus dem Ding. Und Lena, es tut mir leid, aber ich konnte nicht mehr ertragen, als nur diese Pilotfolge
Ja,
anzugucken.
dann ist natürlich auch schwierig, ein 150-Minuten-Werk zu bewerten, wenn ich die ersten 10 Minuten davon gesehen habe. Also ist jetzt auch ein bisschen seltsam. Das ist so, als wenn du dir die Anfangsszene von Spiel mir das Lied vom Tod anguckst und dann sagst, ja, viel passiert ist in dem Film ja nicht, außer dass ein Zug eingefahren ist, ne? Also so ein
Nee, ich finde, die ist
bisschen
brillant.
länger sollte man dann vielleicht doch mal eine Chance geben.
Aber du hast doch selber gesagt, dass es dann, dass sie sich dann verzetteln in den späteren Folgen.
Inhaltlich ist es halt nicht so, irgendwie weiß ich nicht so recht, worauf die da hinaus wollen. Ich finde aber visuell und wie das Ganze erzählt wird, handwerklich, finde ich, also wüsste ich jetzt, müsste jetzt lange überlegen, was eine deutsche Serie war, die mir da die besser ausgesehen hat und die mir da besser gefallen hat, optisch.
Ich finde es optisch, also vor allem in Relation zu den Produktionskosten, eigentlich ziemlich okay. Aber ich bin jetzt auch kein Experte darin. Der Soundtrack gefällt mir auch ganz gut. Also ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde es erfrischend.
Die Frage ist ja, um das Ganze auf eine etwas größere Ebene zu heben und hier nicht nur über einzelne Szenen zu reden, wenn es hier um 150.000 Euro geht und ARD oder ZDF, da, die machen da so etwas. Und da muss man sich halt jetzt schon die Frage stellen, das ist ja für diese Medienhäuser das Äquivalent von, wie wenn ich mir eine Semmel holen gehe. Warum machen die das? Naja, warum machen die nicht gleich 10 davon?
Weil der Grenznutzen bekanntlich sinkt, je mehr Semmel dann hintereinander
es muss ja nicht parallel produziert werden, aber wenn sie sagen, auch ein bisschen koordiniert. In dem Fall hat das ja eine von den Dritten gemacht, oder? Wenn man sagt, die anderen Dritten, jeder produziert eine so eine kleine...
Nein, Radio Bremen hat es gemacht. Das ist kein Drittes, das ist einfach eine dieser neuen Landesrundfunkanstalten.
Okay, so gut. Sorry, meinte ich. Habe ich gemeint. Auf jeden Fall, es wurde auf weit unterer Ebene produziert. Da gibt es andere Anstalten auf dieser untersten Ebene. Also man muss das ja nicht irgendwie ganz oben im Generalbüro entscheiden, sondern man kann ja sagen, hey, wir wollen etwas über YouTube ausspielen, wir wollen Vielfalt, wir haben auch das Geld, das muss man ja wirklich einmal ehrlich sagen, dass 150.000 Euro sind nichts. Und das dann eben auch Talent zu finden und Talent auch scheitern zu lassen, wenn dann von 10, die in einem Jahr produziert werden, mit jeweils einem Monat, eineinhalb Monaten Produktionszeit, wenn dann 3 oder so gar nicht herzeigbar sind oder wenn man die dann irgendwie als nur in irgendwelchen Rohfassungen, wo jetzt vielleicht der letzte Rest Postproduktion dann irgendwie noch ein bisschen gespart wurde, weil man gesagt hat, naja, nein, das ist jetzt nichts geworden, dann ist das eigentlich auch nichts. Und das muss man halt sagen, irgendwie im Jahr, das Jahr 2016 war ja fürs deutsche Fernsehen jetzt wieder irgendwie verschenkt, weil im Jahr 2015 und Anfang 2016 gab es ja eigentlich ganz schön viel Gutes und Sendungen mit Potenzial, die hat ja der Jens vorher eh schon genannt. Und da geht halt auch nichts weiter. Und immer, auch da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass Sachen einfach immer zu kurz sind. Also 3 Folgen, 6 Folgen, das ist ja auch nichts. Und ich verstehe schon, dass man ein bisschen risikoavers ist und dann auch sagt, wenn wir dann was mit etwas mehr Geld als 150.000 Euro produzieren, dass wir dann da vorsichtiger sind und so weiter. Es ist schon okay, aber nur zu vorsichtig sein und immer nur 3 Folgen und 6 Folgen zu produzieren, ist halt wirklich, muss ich sagen, das ist nicht vorsichtig, das ist auch nicht risikoavers, das ist einfach lahmarschig bis, sucht euch ein Adjektiv eurer Wahl aus.
Und gerade im seriellen Bereich sieht man ja, dass es mehr Zeit braucht, damit sich das Team aufeinander einstellen kann und um einen eigenen Rhythmus zu finden. Wir haben es vorhin schon bei Better Call Saul erwähnt. Ich meine, die kamen von Breaking Bad, es ist fast komplett das gleiche Team, aber es ist eine andere Serie, selbst wenn es ein Prequel ist. Und die haben halt erst in der zweiten Staffel meiner Meinung nach richtig zu sich gefunden und holen das Ultimum aus diesem Ding raus. Togetherness ist in der zweiten Staffel besser geworden und wir haben bei Netflix es genauso erwähnt, dass die sich das rausnehmen, dass Sachen auch länger laufen zu lassen, und genau diesen Mut könnte auch das ZDF und auch die ARD, wir vergessen euch hier nicht, beweisen, wenn sie gleich sagen, hey Leute, hier ihr das Team von Tempel, ihr könnt gleich planen auf eine zweite, dritte Staffel. Ihr kriegt die Zeit, die erste Staffel, die kann noch so eine beschissene Einschaltquote haben, meinetwegen, funktioniert nicht, aber das Team kann zusammenwachsen und ihr könnt über euch hinauswachsen und wirklich ein eigenes Ding machen. Ich meine, selbst der Petzold kriegt das ja auch in der ARD hin, in seinen Polizeirufen, Figuren, die er selber auch eingeführt hat, quasi deren Beziehung weiter zu erforschen und weiterzuführen.
Jetzt kommst fanden du ja die Leute wirklich
langweilig.
Mit meinem Hassbeispiel, also wirklich Petzold.
Das ist,
also lasst den Mann im Kiel, lasst ihn auf dem Filmfestival seinen Scheiß machen, lasst ihn bitte, er soll meinetwegen auf allen großen Filmfestivals die Hauptpreise abgewinnen, ins Kino geht ja eh keiner, um sich das anzugucken, aber bitte nicht noch, da hat man ja wirklich einmal beim Bayerischen Rundfunk, einmal in diesem völlig uninteressanten, auf diesem Sonntagabend Krimiplatz, hat man eine Subreihe mit dem Matthias Brandt, wo man ja wirklich irgendwie begabte Regisseure, Drehbuchautoren und so weiter ranlässt, von, ich weiß nicht, Leander Hausmann bis Dominik Graf und zurück. Und dann, warum muss man da bitte den Petzold ausgerechnet dann noch einen zweiten Teil machen lassen? Der hat ja erstens offensichtlich keinerlei Interesse daran, irgendeinen Spannungsaufbau oder irgendwas in seine Filme zu bringen, was für einen Krimi-Sendeplatz schon mal per se ein bisschen seltsam ist. Und ansonsten
doch.
Weiß ich wirklich nicht, es ist so trostlos.
Er macht auch einen dritten und dann dürfte ich eigentlich genauso im Gegenzug Dominik Graf einfach mal auch auf den Boden zurückholen, weil der ist nicht mehr so gut, wie er mal war, wo ich wirklich den Eindruck habe, wir haben da nur noch einen frustrierten Filmemacher, der sich selbst kopiert und alles scheiße findet, was andere machen.
Ich würde dir da sogar
zustimmen. Und das geht mir mehr auf den Sack.
Ich würde dir da sogar zustimmen. Ich fand, er hat seinen Zenit überschritten, zusammen mit dem Herrn Basedow. Also ich fand,
er jetzt bleibt unter seinem Niveau, das er mal wirklich hatte.
Die letzten drei Sachen, die er da für die ARD gemacht hat, auch sehr bemüht und sehr unfokussiert und dass ich nicht so recht weiß. Es war schön, wenn Herr Basedow da angeblich monatelang in rumänischen Dörfern recherchiert hat, wie das da mit den organisierten Verbrechen abläuft, aber es war leider auch nicht so, dass da irgendwas spannend oder interessant erzählt dran gewesen
wäre. Aber da sieht man ja auch irgendwie, dass da wird, ich weiß nicht, irgendwelchen Platz-Sesselklebern unter Anführungszeichen, also da haben ja die Jungen gar keine Chance, wenn man sagt, man macht doch lieber noch einen Dominik Grafen, holt man sich jetzt jemanden, der eh ein Festival-Erfolg hat, holen wir uns auch noch ins Fernsehen, um Krimis zu machen. Also das ist ja völlig absurd eigentlich, das ist ja Missmanagement. Das hat ja null auch langfristige Perspektive und sich dann zu wundern, dass das Publikum einem, und zwar wörtlich, wegstirbt, ja, das ist ja noch dazu, wie gesagt, zwei große Anstalten, dass die beide das so, also ich meine, beim ZDF Neo hat man jetzt irgendwie das Gefühl, dass die das wollen, aber es ist halt trotzdem von der Ausgangslage halt einfach zu wenig. Ich sehe das, sagt das übrigens auch über den ORF. Beim ORF habe ich jetzt, wissen der Hannes und ich ja, dass da speziell jetzt über Weihnachten und auch im nächsten Jahr einiges kommt, dass die jetzt nach der EM und Olympia wieder ein bisschen mehr Spielraum haben. Aber da gibt es auch eine Erneuerungsresistenz durch das ganze Gebäude durch, durch den ganzen, die Anstalt durch, nicht nur im fiktionalen Bereich, sondern auch allgemein. Und das ist halt, ja, da warum sollte man... Man muss ja nicht mitspielen mit Netflix, aber man sollte das auch nicht komplett kampflos irgendwie aufgeben und sagen, wir machen nur noch Geriatrie-Fernsehen. Ja.
Und die guten Serieneinkäufe Arte zu überlassen, wo die eine hervorragende Arbeit machen.
Jetzt habe ich auch wieder gesehen, die zeigen ja zum Beispiel Justified, habe ich gesehen, zeigen sie um 4 Uhr in der Früh. Da denke ich mir halt, nicht böse sein, aber ich verstehe schon, dass das vielleicht jetzt nicht die super breitenwirksame Serie ist, aber objektiv betrachtet ist das eine gute Serie und die vielleicht um 21 Uhr von mir aus nach Soko Donau zu zeigen, um mal eine andere Art von, nennen wir es im weiteren Sinne, Krimi zu zeigen. Ich meine, warum nicht? Ja? Und ich meine, dass...
Naja, ich fürchte eigentlich, dass die Zeiten vorbei sind, in denen eine Serie mit starker horizontaler Handlung, die eingekauft ist, dass die da im Öffentlich-Rechtlichen läuft. Ich glaube nicht, dass die noch gute Quoten bringen können. Und ich denke, dass es immer mehr absterben wird, dass die eingekauften Serien immer mehr in Richtung halt so Gelegenheits-, also für Gelegenheitszuseher, wie also sich How I Met Your Mother und so weiter, weil einfach diese eingekauften Serien, also vor allem die mit starker übergreifender Handlung, oftmals schon auf anderen Kanälen konsumiert wurden.
Ja.
Und zwar eben genau von der Zielgruppe.
Mir geht es ja auch speziell um diese Eigenproduktionen. Und diese Eigenproduktionen müssen ja nicht einmal Serien sein. Also das Gleiche gilt ja auch für Dokumentationen, das Gleiche gilt für Shows von mir aus auch. Auch für Satire zum Beispiel. Dass hier viel zu viel irgendwie auf alte Modelle und auch hier zu wenig probiert wird und man mit wenig Geld eigentlich sehr viel machen könnte. Und
natürlich, manchmal wird auch schon probiert, wie zum Beispiel Brigau.
Ja, okay, das...
Das ist jetzt auch so ein Running Gag irgendwie.
ORF oder österreichische Serie, die ja jetzt dann zu Weihnachten auf, ich glaube, ARD laufen wird. Im Hauptabendprogramm, 4 Abende hintereinander.
Oh nein, da müssen wir uns ja entscheiden, ob wir Winnetou mit Wotan Wilk und Möhring auf RTL einschalten oder dieses Highlight der deutschen Fernsehunterhaltung.
Ja, der ORF hat eben schon vor ein paar Monaten gesendet und der Harry und ich haben das für nicht so gut befunden. Ich bin ein gütiger Mensch.
Um es freundlich
zu formulieren. Und um nochmal den anderen Running Gag nochmal rauszuholen, wann kommt eigentlich die neue Staffel Cop Stories?
Ja, die neue Staffel
Cop Stories. 2017.
Oder die vorletzt abgedrehte.
Sie drehen ja gerade den Film. Also, nein, wirklich. Sie haben begonnen, den Film zu drehen, der die Serie abschließen soll. Da war irgendwie großer Setbesuch vor ein paar Tagen. Alle Medien waren dort. Und dann, das stimmt, wir waren nicht dort. Aber das Lustige ist ja, sie haben Barbara Kordelka, die in den Mittelpunkt gerückt, und Muratan Muslu, die beiden erst in der dritten Staffel dazugekommen sind. Das heißt, sie zeigen hier jetzt irgendwie die hübsche Polizistin und den mit Migrationshintergrund. Aber beide kann das Publikum noch gar nicht kennen. Das heißt, was ist denn das für eine Pressearbeit, ja? Völlig absurd. Und
das ist jede Pressemitteilung, die sie aussenden zu dieser vierten Staffel oder zum Film, beinhaltet einfach zwangsweise große Spoiler. Das ist natürlich auch absurd. Ja. Ich kann mich erinnern, ich habe damals so eine Pressemitteilung gelesen zu den Dreharbeiten der vierten Staffel und da habe ich mir die dritte Staffel gespoilert. Das ist super.
Ja.
Es ist schon für Fortgeschrittene.
Ja, hoffentlich kommt dieser Film denn dann auch ins Kino? Oh nein, das ist ein Fernsehfilm.
Weiß ich nicht, oder? Das ist ja. Also, gerade der ORF ist da eigentlich relativ. Da gab es ja diese Landkrimi-Reihe, wird jetzt dann abgeschlossen. Da gab es 10 Teile aus jedem Bundesland und Südtirol einen.
Naja, abgeschlossen wird es nicht, das ist nur der erste Rundgang.
Die erste Runde ist durch, es wird dann noch Stadtkomödien geben als Gegenstück. Und das wird dann, also das ist zwar jetzt keine Serie, sondern eher so eine Reihe, die halt eben, ich weiß jetzt nicht genau, ob die irgendeine Art von Zusammenhang haben, außer dass irgendwie noch Landkrimi Doppelpunkt Titel steht oder Titel Klammer auf Landkrimi Klammer zu. Aber, und dass die vielleicht ein bisschen mehr Budget haben als so ein durchschnittlicher Krimi oder ein durchschnittlicher Fernsehfilm. Und die kommen ja dann teilweise lokal ins Kino. Also das ist auch keine so schlechte Strategie, auf die lokale Ebene runterzugehen. Die sind auch allgemein sehr überdurchschnittlich geworden. Und der Wiener Landkrimi unter Anführungszeichen ist eh von David Schalko. Der kommt dann am 28. Dezember, glaube ich, im ORF. Also das... Da wird ja auch etwas getan, aber das sind wieder nur die alten Leute und die in den Mitspielen sind, also die ganzen üblichen Verdächtigen. Das ist wirklich jedes Mal eine Häufung an bekannten österreichischen Schauspielern. Also auch hier da ist irgendwie Talent Development nur in den Nebenrollen oder in den Kleinstrollen und auch was hinter der Kamera angeht. Muss man halt wirklich fragen, ist schon okay und es funktioniert auch, es hat wirklich gute Quoten, aber es wird ein paar große Tentpole-Produktionen noch geben, jetzt über Weihnachten und dann in der ersten Jahreshälfte. Ich persönlich habe vor, darüber was zu schreiben. Also Podcast werden Hannes und ich vielleicht auch machen.
Werdet ihr eigentlich vom ORF bezahlt?
Naja, wir haben ja sonst nichts, über das wir reden können, weil die Privaten produzieren ja nichts. Also insofern klingt das gleich einmal danach. Aber es gibt tatsächlich ja niemand anderen. Und wir können, ich will nur versinnbildlichen, dass man über Deutschland ja viel meckern kann. Und man kann schon auch jetzt hinterfragen, wenn man zwei große öffentlich-rechtliche Anstalten hat, warum die beide unfähig sind. Also habt ihr jetzt es schlimmer erwischt? Oder habt ihr es besser, weil zumindest die doppelte Chance da ist, dass irgendeiner sich einmal bewegt?
Und wir haben ja noch die fantastischen Privatsender. Wir haben ja noch Vox, nicht zu unterschätzen, mit ihrer Wahnsinnserfolgsserie, die auch uns jeden Montag wieder hunderte von Lesern auf die Seite spült.
Genau.
Und was haben wir noch? Winnetou bei RTL.
Ja, Deutschland 83 von RTL im Sand liegen gelassen worden.
Was aber jetzt glaube ich auch, wer hat's? Amazon? Also wer hat's jetzt?
Amazon.
Jetzt weiter?
Ne? Amazon. Ja, aber und Netflix und Amazon-Serien, deutsche. Für Österreich macht das keiner. Also,
ja, und man muss ja auch,
ob man's mag oder nicht,
man muss es auch in Relation sehen. Man muss ja auch in Relation sehen, nicht? Wir sind in Österreich, man hat ein Zehntel von der Größe von Deutschland und haben dann doch vergleichsweise ansehnliche Serien, wenn ich das so sagen darf.
Das ist richtig. Das möchte ich als Nicht-Österreicher hiermit unterstreichen.
In Deutschland wird man dann sehen, sowohl Kudamm als auch Weißensee dürfte beides produziert werden, spätestens 2017, aber wann es dann ausgestrahlt wird, es steht wieder komplett in den Sternen. Genauso, vielleicht sollte ich dieses mich dann selbst beim Wort nehmen und dem Team von Morgen höre ich auf, dass ja auch fortgesetzt wird, eine Chance geben, ob die dann vielleicht als Team so zusammengewachsen sind, dass die dann tatsächlich mal eine gute eigenständige Serie hinbekommen. Vielleicht klappt das ja bei denen. Dass die Chance muss ich ihnen dann geben. Ich fand, ich habe ja mehr als die Pilotfolge davon auch nicht ertragen, weil es so abgekupfert war. Obwohl Georg Friedrich da mitspielt.
Und noch diverse andere Österreicher dann auch später noch auftauchen.
Aber alle Georg Friedrich-Fans sollten sich Alois übrigens angucken, den Schweizer Spielfilm. Ganz großartig. Ja, aber wo wir schon bei 2017 sind, auf was freuen wir uns da oder auf was freut ihr euch da? Also bei mir ist es recht schnell gesagt, Leftovers, die großartige HBO-Serie, findet ihren Abschluss in Australien. Ja, Fargo kommt wieder mit der dritten Staffel, wo man dann, wer bei den Leftovers nicht genug von Carrie Coon gesehen hat bekommt dann seine volle Ladung dort.
Also ich finde auch, die Serien-Highlights für mich, die im Jahr 2015 produziert worden sind, haben beide 2016 passiert, Fargo und eben Leftovers, und kommen dann nächstes Jahr wieder zurück.
Ja, und ganz neu oder ist dann auch Twin Peaks. Darauf freue ich mich mit am meisten, glaube ich.
Freue dich lieber nicht zu viel, weil sonst...
Und...
Nur zur Sicherheit, Erwartung niedrig halten.
Ja, ist richtig. Ja, ist schwierig. Also ich glaube, dadurch, dass Mark Frost mit dabei ist, ist auch David Lynch so weit gezügelt und im Korsett, dass es eigentlich nur gut werden darf, kann. Mal gucken. Also ich bin mal gespannt drauf und noch mehr richtig gespannt oder richtig Vorfreude habe ich noch auf American Gods, die Neil Gaiman Verfilmung. Ja. Das sind so
es
die vier Highlights.
Es wird auf jeden Fall nicht der Material mangeln. wir werden sicher uns dann mal schauen. Wir haben ja in diesem Jahr vielleicht ein bisschen weniger Podcasts gemacht, weil wir auch sehr unterschiedliche Sehverhalten haben und uns dann nicht immer zusammenfinden konnten. Ne? Aber es gibt halt so ein paar inzwischen auch schon langlaufende Highlights, wie eben Orange is the New Black zum Beispiel, die ja auch...
Ja, Orange is the New Black, möchte ich gerade nur erwähnen, das ist, glaube ich, die Serie, die was irgendwie handwerklich, also auch vom Schreiben her, am besten gemacht ist. Und jeder sagt, das ist so gut, aber da reden wir doch nicht extra noch drüber.
Ja, der Markus und ich, wir machen immer die Podcasts jedes Jahr.
Ja, das stimmt, aber heute haben wir es noch gar nicht erwähnt gehabt. Und ich möchte gerade festhalten, Wahnsinnsserie.
Ich wollte meine Top 10
ich auch nicht
schon Spoiler. Ich alles schon raus.
Ah, sorry, Mann.
Oh, Mann. Game of Thrones ist wieder besser geworden, diese Staffel. Und hat man auch noch gar nicht erwähnt. Ist ja auch noch am Laufen. Und startet nächstes Jahr ein bisschen später. Dafür mit Leftovers ist dann genau auf dem ursprünglichen Sendeplatz. Das heißt, die gehen dann als das Prestige-Serien-Ding ins Emmy-Rennen für HBO. Und wird dann endlich mal nicht übersehen.
Naja, freut dich nicht zu früh.
Also, ja. Ja, bitter genug ist, dass Rectify immer so komplett übersehen wird bei überall, bei allem.
Jetzt gibt es eh schon, was, 127 Kategorien? Ja. Also, wie viele, ich meine, manche davon gibt es eh nur für Game of Thrones. Aber es gibt ja schon so viel, also wer es da nicht schafft, nominiert zu werden, der hat ein
also immenses bester Problem. Australischer Hauptdarsteller in einer US-Serie, da hätte man noch wenigstens Aiden Young mal nominieren können.
Beste Taufszene oder sowas. Ja, also ich habe nur die erste Staffel gesehen. Aber das vielleicht jetzt in Trump-America kommen jetzt die super religiösen Serien dann auf. Oder die schauen wir mal.
Ja, vielleicht ist Glauben auch genau das nächste große Thema. Ich glaube, die Sehnsucht ist einfach da nach einer Serie, die alle wieder gut finden können. Und das ist für viele sollte es wohl Westworld sein. Ich glaube aber prognostizieren zu können, dass die kurz nach Beginn der zweiten Staffel in der Quote einbrechen wird. Oder würde ich mal so annehmen, aber vielleicht passiert es auch einfach so wie bei The Walking Dead, dass es einfach genügt, dass ständig das Gleiche passiert und bei den einen werden Zombies über den Haufen geschossen und bei den anderen Androiden und das passiert endlos über Staffeln und es begeistert die Leute, warum auch immer. Aber eigentlich war jetzt mein Punkt, dass dieses Wollen, dieser Wunsch nach einer Serie, die alle zusammenführt, da ist, aber von keiner Serie wirklich bedient wird. Das, da ist eine Leerstelle und ich glaube, viele Serien werden hochgehypt in dem Sinne, weil es der Wunsch ist, dass es ein Ding gibt, was sie alle zusammenführt. Also vielleicht kann das nur Star Trek erfüllen.
Ich finde, dass es das sehr wohl gibt, und zwar namens Game of Thrones.
Aber da weiß man, es geht genau, aufs ja, Ende zu.
Genau, es geht auf Ende zu, aber hat noch 2 Jahre. Also es ist noch nicht zu Ende.
Aber vielleicht ist wirklich genau, vielleicht ist Star Trek die Serie, die alles zusammenführt, weil dieses hoffnungsvolle, eine hoffnungsvolle Zukunftsvision, wo die Menschen nicht dumm sind und Trump und AfD und irgendwelche Rechtspopulisten wählen und die Menschen in irgendeiner Form harmonisch und weniger bekloppt miteinander umgehen und leben. Das vielleicht braucht die Welt einfach wirklich wieder Star Trek.
Das soll also, das nicht so
vielleicht ist
gritty,
das.
Soll das nicht gritty werden?
Also die Besetzung klingt schon mal gut, alle Details klingen gut und diese spirituelle Leerstelle kann Star Trek ersetzen.
Hut nehmen musste, das klingt für mich gar nicht gut.
Er hatte nicht den Hut genommen, sondern er hat eben mit den American Gods mehr zu tun. Also das ist alles einvernehmlich. Also der hat ja 2 Serien. Also ich bin da sehr zuversichtlich. Ich glaube an Star Trek.
Dann vielleicht überrascht dich auch Brigger noch.
Ich habe eure Kritiken gelesen und habe das genossen. Ich glaube, das habe ich mehr genossen, als mir Prego live geben könnte.
Okay. Na, und zur Unterhaltung war es ja gemacht, die Serie, von daher.
Na dann, frohe Weihnachten. Und du musst ja eure kurze Debatte da über Color Grading und einzelne Szenen da. Oh. Das musst du auch rausschneiden.
Ja, du geh doch mal dazwischen.
Aber wieso denn? Das war doch kurz.
Geh doch mal dazwischen. Das endet doch immer gleich, dass der Jens sich da in seine technischen Einzelheiten versteigt. Wir schalten übrigens jetzt mal auf.
Ach so, ja.
Das war das serielle Quartett. Präsentiert von fortsetzung.tv.